Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt und in diesem Fall, in dieser Staffel, durch diese schöne Josefstadt. Wir haben jetzt schon einige Folgen durchwandert dort. Wir haben uns den Bezirk als Ganzes angeschaut, waren an der Auersbergstraße, sind dann durch die Lange Gasse und die Lenaugasse gegangen, waren beim Theater in der Josefstadt, haben die Pfeilgasse, eine andere markante Gasse in diesem Bezirk durchschritten, waren dann zurück bei der Josefstädter Straße, Maria Treu und so weiter und so fort. Hört es euch selber an, was wir all schon alles beschritten haben. Und in dieser Folge geht es in die letzten beiden Teile, über die wir noch nicht gesprochen haben und die auch eine ganze Folge wert sind, sagt man jetzt mal, oder einen Besuch wert sind, nämlich Breitenfeld und Alser Vorstadt, erstaunlicherweise Alser Vorstadt im 8. und nicht im 9. Bevor es losgeht, möchten wir ganz herzlich die Ilonka und die Simone grüßen, die sehr treue Hörerinnen und sehr begeisterte Fans von uns sind und die ihre psychotherapeutische Praxis in der Schlösselgasse haben, die wir heute besuchen werden. Und die Ilonka werden wir vielleicht auch mal so treffen, weil sie wird uns von Alfred Adler erzählen. Und ja, wir werden dann mit ihr das Wien Alfred Adlers vielleicht mal verschreiten. Wir wünschen uns das und grüßen alle herzlich. Für alle, die einen Spaziergang mit der Fritzi machen wollen, man kann Gutscheine erwerben. Und zwar kann man diese Führung buchen, wenn man der Fritzi ein E-Mail schreibt, Fritzi, erzähl mir von Wien. Und die Fritzi wird zurückschreiben und ihr könnt individuell mit der Fritzi durch die Stadt spazieren. Ja, heute unser letzter Spaziergang durch die Josefstadt für diese Staffel.
Und dieses hatte, Jahr.
Und dieses Jahr, ja. Ich sage Servus, Fritzi.
Servus, Edith.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Fritzi, unglaublich. Man kann noch mehr durch die Josefstadt spazieren. Was schauen wir uns denn heute an?
Na, heute schauen wir uns das Breitenfeld an und die Alser Vorstadt, wie schon gesagt.
Mhm. Und wenn wir jetzt, wo beginnen wir da? Ich würde vorschlagen, oben am Gürtel bei dieser markanten Kirche.
Ja, können wir beginnen. Die Breitenfelder Pfarrkirche, typische Historismuskirche, ist eigentlich nicht so beschreibens, für mich nicht so beschreibens, wichtig, aber es gibt zwei Dinge, die vielleicht erwähnenswert sind. Und zwar erstens einmal ist der Architekt Alexander Willemans, der gleiche, der den Justizpalast gebaut hat. Zweite ist, für mich persönlich, für jemanden anderen vielleicht nicht, es war die erste Kirche, von der ich erfahren habe, dass die Kirchtürme zur Installation von Handymasten verwendet werden.
Aha.
Das heißt, im Turm ist ein Handymast oder in beiden Türmen, kann ich nicht sagen. Und das ist in sehr vielen Kirchen Wiens.
Aha.
Oder nicht nur Wiens, sondern Österreichs, dass die Türme für Handymasten vermietet haben. Das liegt laut Diözese in der Kompetenz der Diözese,
aha,
die das vermieten kann oder nicht. Und die Breitenfelderkirche war eben die erste, von der ich erfahren habe.
Aha, das heißt, da wird der direkte Draht zu Gott hergestellt, also noch mehr auch auf technologischer Sicht.
Ja.
Aha. Der direkte Draht zu Gott, also ja. Du, und wenn man da jetzt runtergeht, weil wir bewegen uns ja Richtung Alser Vorstadt und so weiter und so fort, was sehen wir da so? Wenn man, da ist auch dieser nette Benno-Platz.
Ja, die Benno-Gasse auf Nummer 8 war das Atelier von einer Architektin und Designerin.
Mhm. Die Ihr Name war?
Anna Lilia Braun.
Mhm.
Die an und für sich bekannt war. Sie hat zum Beispiel, es ist keine Wienerin gewesen, die war russisch-bulgarischer Abstammung, mhm, und ist dann nach Wien gekommen, hat in Graz studiert und die hat mit Clemens Holzmeister zusammengearbeitet und hat, was dich freuen wird, das Salzburger Festspielhaus mit.
Wirklich?
Mitgearbeitet.
Ja, das ist ja fesch. Also die hat quasi so im 20. Jahrhundert gelebt, oder?
Im 20. Jahrhundert, fast das ganze 20. Jahrhundert, also eigentlich sogar ein bisschen drüber hinaus, 1906 geboren, 2004 gestorben. Aber sie ist nur 98 geworden,
naja.
Während ihre große, also die Frau, die Architektin, die sie überschattet hat, muss man sagen, die Margarete
Schütte-Lihotzky,
ja 103 geworden ist.
Ja, boom.
Und eigentlich ist diese Anna Braun im Schatten von der Schütte-Lihotzky gestanden.
Das heißt,
Was? Entschuldige, was?
Nein. Also, aber die Innenarchitektin war die
Designerin. Hat sehr viele Möbel. Angeblich kennt man ihre, wenn man Fachmann ist, ihre Möbel auf einen Blick. Zum Beispiel für den Herbert von Karajan eine extra Bank entworfen, wie er dann schon sehr, wie er schon mit dem Rücken so wahnsinnig.
Ja, Sessel, war. Genau. Ja. Sessel. Sollen ihr großes Ding auch gewesen sein, angeblich.
Ja, also die war.
Hat die Josef, hat da gewohnt in der Josefstadt, interessant.
Ja, die Atelier zuerst auf Nummer 6, dann auf Nummer 8 gehabt.
Ah, ob man da wohl noch wohnen kann heutzutage, wie das wohl ausschaut?
Sicher sehr schön.
Ja. Okay. Wow. Ist es dann jetzt schon, ist es noch Breitenfeld dort?
Es ist noch Breitenfeld, weil dieses Breitenfeld geht bis zur Äußerstraße runter. Und am Gürtel noch befindet sich ein markantes Gebäude. Das war früher ein Militär, für militärische Justizzwecke gedacht und ist dann das Landesgericht 2 geworden und gehört jetzt der Polizei, ist glaube ich an heute, Haus. Ist sehr markant und eben deswegen, weil es nach dem Landesgericht 1 das Landesgericht 2 war, eine Zeit.
Beim Landesgericht 1 werden wir unseren Spaziergang heute beenden, voraussichtlich, oder?
Ja.
Genau, okay, dann gehen wir jetzt, sagen wir mal, da runter, gehen durch die Skodagasse, wo unter anderem Bundespräsident Scherf gewohnt hat oder auch ein Herr Strerowitz, Bundespräsident in der Zwischenkriegszeit, nein, Kanzler in der
Zwischenkriegszeit. Kanzler.
In der Zwischenkriegszeit. Die dortigen,
und? Ja?
Die dortigen Plaketten sagen.
Ja, das ist so. Und ganz unten bei der Äußerstraße ist das älteste Spital Wiens, also die älteste Spitalsgründung, nicht als Gebäude, sondern die Konfraternität.
Das weil ist ein Sanatorium jetzt, oder?
Nein, das ist ein Spital jetzt. Das ist schon im 18. Jahrhundert gegründet worden, aber nicht an diesem Ort, sondern es war eine Vereinigung von Kaufleuten, die sich zusammengetan haben, um eben ihren Mitgliedern Krankenhausaufenthalte zu ermöglichen. Waren ursprünglich bei den Barmherzigen Brüdern.
Ja, das war doch das Älteste, hast du gesagt.
Ja, schon.
Zusammen mit den Schwestern.
Ja, aber das war diese Vereinigung. Also es war ja ein weltliches Spital, die Konfraternität. Eine weltliche Vereinigung. Und die haben
erst Privatspital.
Im 19. Jahrhundert haben sie dann dieses Konfraternitätsgebäude gebaut. Das ist jetzt ein Privatspital. Ich glaube, es gehört der Unica Versicherung, wenn mich nicht alles täuscht. Und ist eben bei der Alserstraße.
Da gehen die Alserstraße, das ist ja quasi die Grenze dann zum 9. Bezirk. In der Gegend sind ja dann natürlich weiter einige Ärzte, Krankenhäuser und so weiter und so fort. Altes AKH haben wir ja schon selbst besprochen. Aber soweit ich weiß, gibt es dann weiter unten oder gab es ein wirklich, wirklich wichtiges Krankenhaus, Gebäude, Gesundheitseinrichtung, das es jetzt nicht mehr gibt, das aber in einer tollen Ausstellung vom Bezirksmuseum Josefstadt genannt wird, und zwar das Gebär- und Findelhaus.
Ja.
Erzähl mir vom Gebär- und Findelhaus, weil das ist eine extrem interessante Einrichtung und eine tolle Sache, sag mal.
Naja, das Gebärhaus, von dem haben wir ja schon geredet, das war im alten AKH untergebracht. Da konnte jeder hingehen, jede Frau.
Jede.
Mann, ja, jeder Mann wird kaum hingegangen sein. Und Kinder, ihr Kind unbekannt.
Anonym quasi.
Anonym auf die Welt bringen. Das hat man deswegen eingerichtet, nicht nur in Wien, sondern in vielen Städten, weil die Kindsmorde so überhand genommen haben. Ja. Und es war natürlich.
Aber trotzdem toll.
Toll, ja, man ist hingegangen und hat überhaupt nicht, keine Angaben machen müssen, ist komplett anonym geblieben, hat nur einen Zettel haben müssen mit Name und Kontaktperson vielleicht im Falle des Todes.
Was der war Frau. Nicht so.
Der Frau, der Mutter, das Kind hat man auf jeden Fall zu retten versucht, weil und vor allem war es wichtig, dass es getauft ist, das Kind. Und da hat es gegeben diese Vorrichtung für eine Nottaufe, wenn die Hebamme gesehen hat, dass das Kind oder angenommen hat, dass das Kind schon tot ist oder überhaupt nicht überleben wird, hat es eine Spritze gehabt und die ist mit Weihwasser gefüllt worden und in die Gebärmutter der Frau eingeführt worden, das Weihwasser ihm hineingedrückt worden und die Hebamme hat eine Nottaufe vorgenommen, was dann in sehr oder in den meisten Fällen dazu geführt hat, dass die Mutter auch gestorben ist.
Ja klar, mit dem grindigen abgestandenen Wasser und
manchmal, es hat auch Spritzen gegeben, da haben sie angeblich sogar durch den Bauch mit dieser Spitzenspritze in die Gebärmutter direkt das Wasser eingebracht. Mhm. Also das war...
Also ich möchte nur eben vielleicht jetzt auch schon ganz kurz auf hinweisen auf die Ausstellung von Schand und Not gerettet, Findelhaus Gebäranstalt und die Matriken der Alser Vorstadt im Bezirksmuseum Josefstadt, die bis zum 30. März 2022 da zu sehen ist, weil da werden auch diese Dinge, von denen die Fritzi jetzt gerade erzählt hat, diese Spritzen und was weiß ich, was da alles noch gegeben hat, werden da auch gezeigt. Also da sieht man auch Geräte, man sieht auch Dinge, die dazu passen.
Da gibt es diesen tollen Film, Die Hebamme, aus den 2000er Jahren, wo das alles auch thematisiert wird. Wie eine Hebamme, die das erkannt hat, ganz einfach, die sogar dann verhaftet wird, weil es eben so mehr oder weniger heretische Ansichten oder ja, gegen die Kirche gerichtete Ansichten hat. Ja. Gut, egal.
Also auf jeden Fall zum Findelhaus. Bitte? Was ist denn passiert mit diesen geborenen Kindern?
Sind dann ins Findelhaus gekommen und das Findelhaus war ein riesiger Gebäudekomplex, Entschuldige, neben der heutigen Alserkirche. Mhm. Und der ist gegangen bis über die Lange Gasse. Mhm. Die Lange Gasse war eben damals noch nicht offen an der Stelle. Und da sind die Kinder hingekommen, konnten auch die Mütter, die nicht wussten, wo sie hin sollen, mitgehen. Die mussten aber sozusagen ihren Aufenthalt verdienen, indem sie Ammendienst, also Dienste, aber halt andere Kinder
gesäugt haben, genährt haben.
Gesäugt haben teilweise auch außer Haus gehen müssen, wenn sie von bestellt worden sind sozusagen. Mhm. Und die Kinder, die Findelkinder, die waren halt total arm. Weil der Josef II. War ja Utilitarist, der hat
genau der alles, das alles gegründet hat, oder?
Diese ganzen... Der das gegründet hat, ja. Der hat aber das schon vielleicht auch aus Menschenfreundlichkeit, aber vor allem mit Hinsicht auf den Nutzen gegründet.
Mhm. Ja.
Und man konnte dort dann Kinder, die dort die armen Hascherln, konnte man holen und als Dienstboten sozusagen verwenden oder als Mägde oder als Knechte, aber als Knechte eher weniger, weil die Buben sind zum Militär gekommen.
Mhm. Da gibt es in dieser Ausstellung auch interessante Bilder dazu, dass die quasi, also so Propagandabilder, dass diese Kinder dann so ausgebildet werden und Schulunterricht bekommen und so, in Wirklichkeit sind die natürlich zum, oder in vielen Fällen halt zum Arbeiten herangezogen worden.
Ja, wobei, ich weiß jetzt nicht, ob das von der Ausstellung ist, dass ich weiß, oder dass, wenn man hat sich jetzt nicht Zähne holen können.
Reicht ja.
Und die Buben waren im Kanonenfutter, die sind in den Krieg geschickt worden in der ersten Reihe und waren die, die als erstes erschossen worden sind.
Das ist wirklich total interessant, was da alles eben dahinter steht und wie das alles organisiert worden ist und auch wo die Mütter herkamen, weil das wusste man dann ja doch. Also viele Tirolerinnen waren dann im 19. Jahrhundert dabei, auch wie das auf und ab gegangen ist mit diesen anonymen Geburten und so, was da die Hintergründe sind. Jedenfalls schaut euch das an in dieser Ausstellung.
Ja, sehr interessant.
Ja, du, und dann dahinter ist ja noch dieses Schönbornpalais, oder?
Das Palais
Bei diesem,
Schönborn.
wo dieser Garten war jetzt von diesem Findelhaus. Das ist ja dann wahrscheinlich, für mich ist das ungefähr dort, wo jetzt
Na,
der
na,
Schönbornpalais
na, na, na,
ist.
na, na. Das Schönborn ist nicht, wo der Garten war. Der Garten war ja eher stadteinwärts, dieser ganze Block, aber das Palais Schönborn hat es ja schon früher gegeben. Das ist Eckladungassen und Florianigassen. Das hat eben ein Schönborn erbauen lassen, 1700, also Anfang der 1710er Jahr und oder 1700er Jahr von Lukas von Hildebrand. Und hat dort wirklich eine tolle Einrichtung und eine tolle Bildersammlung gehabt. Es ist allerdings, haben die so vielleicht 40, 50 Jahre dort gewohnt, dann ist ja dieses Stadtpalais der Schönborns, das Bad Janischönborn in der Renngasse gebaut worden und die Erben haben dort die meiste Möblage vom 8. Bezirk in die Stadt bringen lassen.
Transferiert.
Also vom heutigen 8. Bezirk natürlich. Und später dann auch von der Gemäldegalerie viel verkauft. Die haben gehabt, angeblich an Rembrandt, oder was heißt angeblich, sie werden ihn schon gehabt haben, Simsons Blendung. Und der ist so um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert ans Städel Museum in Frankfurt verkauft worden, von den Schönborns. Es ist dann
Vom jo von
ab,
der Josefstadt in die Welt.
ja, es ist dann geworden, es ist dann vermietet worden und ist dann teilweise war es der Sitz von der Hochschule für Bodenkultur und ist ab den frühen 19, was ich vielleicht 1913, 1914 ist es das Museum für Volkskunde geworden. Bedürfte dringend einer Renovierung.
Hat auch einen sehr schönen Garten und sehr nett zum Sitzen auch in dem Lokal dort,
Der
finde ich.
noch viel, viel schöner war und bekannt für die Tulpenzucht, wie diese
Deshalb die
Tulpen
Städel, also nein, Städel ist nicht der Name. Ja, wurscht, da.
dort, wie die Tulpenmanie war, ist dort das besonders stark ausgeprägt gewesen. Im Zweiten Weltkrieg ist dann ein Bunker
Vielleicht
gebaut
deshalb
worden.
der Rembrandt.
Wegen den Tulpen, ja.
Naja, wegen der niederländischen Connections.
Könnte sein, müsste man sich vertiefen in die Geschichte. Und im Zweiten Weltkrieg ist dann ein Bunker dort gebaut worden und ein Löschteich und damit ist der Garten zerstört worden. Ja.
Aber wir sind noch nicht fertig mit der Josefstadt.
Nein, nein. Ja, also,
Nein.
nein, um Gottes Willen, wann bin ich schon fertig mit irgendwas?
Ja, lass uns doch mal runtergehen.
Ja, gehen wir zurück zur Alserstraße. Na, warte mal, wie könnten wir gehen? Wir
Nein,
könnten die.
lass uns zurück zur Alserstraße gehen, weil da ist doch diese interessante Kirche, die wir schon in der Folge, in der Osterfolge erwähnt haben. Weil das eine wichtige Wallfahrtsetappe war.
Das war die Trinitarierkirche und Kloster. Und dort hat sich befunden, aber da war, glaube ich, die Kirche noch gar nicht gebaut, eine der Wallfahrtsstationen, die man machen musste, nach
Zum
zum
Kalvarienberg nach Hinals.
St. Bartholomäus, zum Kalvarienbergkirche zur heutigen. Und da waren 7 Stationen und das ist eine davon, Christus vor Kaifers, ist das die einzige erhaltene, ist aber wirklich ein Original
Sieht man auch
Bild.
noch von der Straße aus, oder?
Man sieht es, ja, man sieht sie hat nur ein Glas vor und
Naja, ist ja okay.
ist ja, die ist aber in der Schlösselgasse. Die Kirche und das Kloster als solches ist insofern interessant, weil diese Trinitarier waren die Weißspanier.
Im Gegensatz zu den Schwarzspaniern von der Schwarzspanierstraße.
Ganz genau, ja.
Ah,
Und diese Weiß,
Schwarz-Weiß-Denken hier.
die Trinitarier war auch der Orden zur Erlösung Gefangener. Und was ich recht lustig finde, also lustig, finde, ist, dass zur Eröffnung des Klosters natürlich ein feierlicher Zug war. Und in diesem feierlichen Zug sind, ich glaube, 16 befreite Christensklaven mitgegangen.
Alter Verwalter, was ist das?
Naja, es waren ja, Christen sind ja von den Osmanen oder von den Moslems
Christensklaven.
halt auch gefangen genommen worden. Und die sind dann befreit worden. Das wäre ein sehr interessantes Kapitel, über das wir aber jetzt nicht reden, weil das ist nichts.
Die
Und in der
befreiten
Kirche ist
Christensklaven.
Beethoven aufgebahrt worden. Also, ach. Oder aus, eingesegnet worden.
Das wo ist der eigentlich beerdigt, begraben?
Der war ursprünglich am Währinger Friedhof begraben und ist jetzt, hat er Ehrengrab am Zentralfriedhof.
Ah, du, mhm. Und jetzt also die Trinitarierkirche, Trinitarier zur Erlösung Gefangener.
Und das war, die Minoriten sind ja aufgelöst worden von Josef II.
Genau, ich wollte nämlich fragen, wem gehört das, weil die Kirche schaut ja immer noch bewohnt aus.
Ja, das war die Minoriten sind von Josef II. Im ersten Bezirk aufgelöst worden und sind dorthin gezogen, während die Minoritenkirche ist der italienischen Kongregation übergeben worden.
Mhm, deshalb ist auch
Ja, und die Minoriten haben übernommen die Seelsorge für die Kranken im alten AKH, mhm. fürs Findelhaus und fürs Gefangenenhaus unten mhm. am Landesgericht. Und jetzt, in der letzten Zeit, hat die italienische Kongregation die Minoritenkirche der Pius-Bruderschaft verkauft. Und die italienische Kongregation ist jetzt auch in der Alserkirche. Also ein bisschen kompliziert alles.
Also da sind jetzt Weiß, Spanier und Minoriten.
Nein, die Weiß, Spanier gibt es, glaube ich, nicht mehr, dort, das sind die Minoriten. Mhm.
Jetzt habe ich aber trotzdem noch die Frage, was hat die, also wenn die Weißspanier, die für die Gefangenen zuständig waren, für wen waren denn die Schwarzspanier zuständig?
Ich weiß nicht, ich nehme an, die Unterscheidung ist ganz einfach das Habit. Ne? Da, manche waren also, weiß, manche
oder
schwarz
die gekleidet. Hautfarbe. Aber,
nein, das glaube ich nicht.
Wenn das die befreiten Christensklaven sind.
Ja, Christensklaven waren.
Können auch, stimmt, das ist unabhängig, weil für mich sind Sklaven natürlich Menschen. Die in Afrika erbeutet wurden, erbeutet im negativen Sinn ausgedrückt ist.
Na, die Christen sind Christen, Christensklaven. Ich meine, nicht, dass er, gut.
Whatever, das ist jetzt, führt jetzt zu weit. Ja. Ja.
Sollen wir dann an deiner.
An der Schlösselgasse. Servus Lonki, servus Simone.
Die Schlösselgasse können wir oben noch, Eck Florianigasse ist es. Sterbehaus vom Emanuel Schikaneder.
Dem Librettisten vom Mozart.
Der recht viel Geld einige. Verdient hat und recht viel und noch mehr Geld ausgegeben hat. Und der dort in geistiger Umnachtung, sagt man, gestorben ist. Wobei immer manches Mal denkt, wir haben ja doch jetzt schon wahnsinnig oft von Leuten gehört, die in geistiger Umnachtung oder als Irre gestorben sind, oder?
Das stimmt.
Und ich denke mir oft, ob das nicht ganz einfach Demenz war in vielen Fällen. Ah,
ja.
Wäre doch irgendwie vorstellbar, oder?
Das stimmt. Aber sind die Leute damals, wie alt sind die so geworden? Wie alt war zum Beispiel der Schikaneder?
Naja, die sind nicht sehr alt geworden. Also wahrscheinlich, wenn sie über 60 waren, waren sie wahrscheinlich schon alt. Aber gerade der Schikaneder hat ja... Das ist ja ein ganz interessanter Fall. Der hat ja viel ältere Frauen gehabt und ist eben dann bei der, mit der war irgendwas, ich weiß jetzt nicht mehr so genau. Du, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie alt er war.
Nein, nur so ungefähr. Um
die 60 herum.
Geistige Umnachtung. Ja, das ist natürlich eine interessante Interpretation.
Ist aber meine. Also, ich habe keine Ahnung.
Ist ja okay.
Ob die jetzt wirklich
ja. Nicht besser als ja. Geistige Umnacht. Gibt es auch geistige Vertagung?
Umtagung weiß ich nicht. Habe ich noch nie gehört. Aber wie gesagt, 60 wird so ungefähr das Durchschnittsalter gewesen sein. Nämlich nicht das Durchschnittsalter, Blödsinn, das Durchschnittsalter war viel niedriger.
Aber wie alt die Leute geworden sind.
Ja, aber das Durchschnittsalter ist natürlich auch so nieder gewesen, weil so eine hohe Säuglingssterblichkeit war.
Ja, du, und jetzt apropos, um den Bogen jetzt abzuschließen, wir haben jetzt über die Gefangenen gesprochen, wir haben über das Landesgericht am Anfang unserer Folge gesprochen. Lass uns doch weiterschreiten zum Landesgericht, das nämlich dann unten wieder ist an der Ecke zur Zweierlinie, wo wir eigentlich unsere Josefstadt-Runde begonnen haben, an der Zweilinie.
Ja, entschuldige, wir gehen, das machen wir aber so, dass wir durch den Therese-Schlesinger-Hof gehen.
Okay.
Der durchgehend ist von der Schlösselgasse in die Wickenburggasse. Und das ist ein Gemeindebau vom, ich frage dich aber jetzt nicht nach dem Witz, vom Cäsar Popovic.
Ja, du treffen sich an, am 15. März zwei Römer in Rom, im alten Rom, sagt der eine, du, der Julius ist gestorben, sagt der andere, was? Der Cäsar? Sagt der erste, na, no, na, der Meindl wird es gewesen sein.
Bravo!
Yeah! Ein Weihnachtswunder.
Ja. Na gut, aber um auf die Therese Schlesinger noch einmal zu sprechen zu kommen, das war eben eine der ersten Nationalratsabgeordneten 1918 oder 1919.
Hm. Haben wir auch schon mal, glaube ich, erwähnt.
Haben wir schon erwähnt. Aber was das Interessante an deren Namen ist, du wirst du den Schlesingerplatz kennen.
Der auch im Achten ist.
Jawohl. Und dieser Schlesingerplatz hat ursprünglich geheißen nach einem, glaube ich, Gemeinderat Josef Schlesinger, der aber, wie es halt so üblich war, Anfang des Jahrhunderts, ein starker Antisemit war. Mhm. Und dann hat es geheißen, das geht nicht, dieser Schlesingerplatz kann nicht nach einem Antisemiten benannt werden. Und was hat man gemacht?
Wann hat man sich das gedacht? Kann doch nicht so lange her gewesen sein.
Ja, ist noch nicht so lange her. 15 Jahre vielleicht.
Also ich dachte, man benennt den Platz vielleicht um.
Man benennt ihn um. Und um sich diese ganzen Kosten, die so eine Umbenennung ja zweifelsohne mit sich bringt, zu sparen oder halt nicht so hoch sein zu lassen, hat man gesagt, gut, dieser Platz heißt nicht nach dem Josef Schlesinger, sondern
nach der Therese.
Nach der Therese Schlesinger.
Pff, aber ich meine, okay. Oder, also ich, ja, immerhin.
Ja, immerhin.
Findest du jetzt nicht so gut, oder?
Ich finde es ganz einfach schlankerhaft.
Ja, billig irgendwie, oder?
Ja, es ist, ja. Ist, gut, können wir jetzt nicht debattieren drüber über dies, oder diskutieren.
Umbenennungsdebatte.
Umbenennungsdebatte wäre interessant, aber.
Man könnte es ja auch annotieren. Schlesinger.
Also ja, erklären. Ist, ja, das ist schon eine Tafel dort, also das stimmt schon. Ne?
Okay. Ja, jetzt aber ins Gericht, ab ins Gericht.
Genau, jetzt sind wir in der Wickenburggasse gefahren, gehen links, lassen rechter Hand das Gefangenenhaus, das Neue. Das ist also ein neues Gebäude. Biegen rechts in die Alserstraße ab. Da kommen wir an so einem ganz kleinen Lokal vorbei, das für mich interessant ist, weil in meiner Kindheit, die war 7, 8 Jahre vielleicht, war das total aufregend, weil das ein Mord passiert.
Ui.
Blutiger.
Wir grüßen unsere Kolleginnen und Kollegen von Darf es ein bisschen Mord sein an dieser Stelle?
Ja, die es vielleicht eh schon erwähnt haben. Und zwar ist dort ein Schleichhändler, der Cadbury-König von Wien hat der geheißen,
lala,
mit einer Fleischmaschine erschlagen worden. Und alles hat hingedeutet auf die Adrienne Eckert, die eine wunderschöne, engelsgesichtige junge Frau war, hat als Animierdame gearbeitet und sie hat also alles abgestritten, hat dann verschiedene Versionen dargebracht, dass sie nicht schuld war. Hat den sehr guten Strafverteidiger, den Michael Stern, gehabt, der noch der Staranwalt von Wien geworden ist. Und hat ja aber alles nichts genutzt, sie ist des Mordes beschuldigt worden und verurteilt worden. Und nach 15 Jahren freigekommen und hat dann einen anderen Namen angenommen, lebt vielleicht noch. Ich erzähle das nur deswegen, weil das war wirklich der Sensationsprozess oder die Sensation damals.
Und das war gleich nebenan, im Landesgericht vermutlich.
Nehme ich an, ja. Da werden sehr viele Leute gewesen sein. Und das war so heute noch so ein kleines Lokal, also vielleicht erinnern sich ein oder der andere unserer Hörer noch daran, unsere älteren Hörer.
Und was soll man da dort essen, wenn die mit einer Fleischmaschine, Verschirrmaschine ermordet ist, sind dann Fleischleiberl, das Gericht, das man dort isst, das Adrian Eckert Gedenkfleischleiberl.
Gedenkfleischleiberl, das wäre originell.
Mit als Nachspeise Cadbury Schokoladenkuchen.
Gibt es ja Cadbury Schokolade bei uns überhaupt noch, ich weiß nicht.
Manchmal wird man schon kriegen, zum Beispiel in einem speziellen Supermarkt.
Ja, bei Bobbys vielleicht, auf der Wieden.
Wir machen so viel Werbung.
Ja, ehrlich.
Leute, solltet uns zahlen, Leute. Das Welche Hähnen? Naja, Geschichte. Okay, Gefangenenhaus. Was gibt es da noch zu sagen zu dem Gericht?
Gefangenenhaus, Landesgericht 1. Das ist gebaut worden auf einer ehemaligen bürgerlichen Schießstätte. Das war dort das Areal.
Das heißt, dort musste man schießen üben, konnte man schießen üben.
Konnte man und musste auch teilweise, weil ja die Bürger verpflichtet waren, die Stadt zu verteidigen, bis irgendwann, bis immer Miliz gegeben hat. Und das ist gebaut worden so in den 1870er Jahren, das Landesgericht, und dort ist untergebracht eben das Landesgericht. Das Landesgericht, die Staatsanwaltschaft und ein Gefangenenhaus. Und das ganz Interessante ist die erste, ist seitdem dieses Haus gibt, hat es ja keine öffentlichen Hinrichtungen mehr gegeben. Mhm. Und der erste Mörder, der durch den Würgegalgen, hat das geheißen, dort hingerichtet worden ist, war gewisser Francesconi, der Raubmörder. Kann man erfahren.
Also Hinrichtungen hat es schon noch gegeben. Bis ja, wann ungefähr?
Natürlich.
Naja. Bis wann? Ja. Hätte ja sein können, dass der Josef II. Die Todesstrafe abschafft.
Hat er eh. Aber ja, dann ist
immer wieder, noch Hinrichtungen geben.
Dann ist, ja, dann ist wieder eingeführt worden. Der Josef II. Hat die Todesstrafe außer für militärische Angelegenheiten abgeschafft. Eben wieder aus seiner utilitaristischen Gesinnung her. Weil er gesagt hat, die können ja als Zwangsarbeiter vorher noch arbeiten, bevor sie, und was, ja. was, bevor sie sterben. Also gut, also da sind die Leute durch den Würgegalgen hingerichtet worden, bis zur Nazi-Zeit, dann ist er Guillotine. Also,
und dann hat es hoffentlich irgendwann mal danach die Nazis nicht mehr gegeben, oder?
Die hat es nicht mehr gegeben, aber ich glaube, Todesstrafe hat es bis 1952 gegeben, wenn mich nicht alles da. Ja, ich meine, keine Ahnung, ob es exekutiert worden ist, das weiß ich nicht, das Gesetz, aber müssten wir sie einmal
Bravo.
Ja.
Ja. Jetzt es, Gott sei Dank nicht. Dezember auch. 10. Dezember, Tag der Menschenrechte, bitte beachten.
Ja, wobei, und dann Kaiser Franz Josef ist eine einzige Frau hingerichtet worden, weil es war ja so, dass man Frauen nicht hingerichtet hat, weil man gesagt hat, was ich total lustig finde, ihre Konstitution ist zu zart zum hingerichtet werden. Es ist irgendwie, ja, kann man nur sagen, Aber die hat, es war eine Kindsmörderin. Ihr Mann und sie haben gemeinsam das Kind umgebracht. Der Mann ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden und sie ist aufgrund von, weil das Volk ganz einfach so aufgebracht war und gefunden hat, es ist einer Mutter viel strenger anzurechnen, wenn sie ihr Kind umbringt.
So eine Frechheit.
Wie dem Vater. Und sie ist die einzige Frau, die hingerichtet worden ist.
Tolle Frechheit.
Unter Franz Josef.
Naja, okay. Das ist aber jetzt irgendwie, ich meine, wenn wir damit jetzt enden, das ist aber irgendwie enttäuschend. Traurig. Kann man nicht irgendwas Nettes noch sagen? Dass jetzt, dass die schönen Dinge dort sind ja dann gegen, also die Interessen, ja.
Okay, dann sage ich, da gehen wir noch kurz zurück zur Kirche, zur Trinitarierkirche. Da kann ich da sagen, dass sehr viele oder etliche Hochzeiten von US-Amerikanern stattgefunden haben in der Besatzungszeit von 45 bis 55, weil ja gegenüber schon im 9. Bezirk das Hauptquartier, das Militärische der Amerikaner war in der Österreichischen Nationalbank.
Und bitte.
Da sind Gottesdienste, Hochzeiten, Taufen und so weiter in dieser Alserkirche Ding. Und ich hoffe, das ist dir ein versöhnlicher Schluss.
Ist schön. Feste feiern, wie sie fallen und wie sie organisiert werden, finde ich gut.
Ja.
Unter Einhaltung aller Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen und Freude, Frohheit und wir schließen mit Freude, Frohheit und Vergnügen.
Freude, irgendwas und Eierkuchen.
diese Staffel sagen, danke Josef Stadt, du hast uns viele schöne Minuten beschert und bist ein interessanter Bezirk. Und wir sind gespannt, wohin uns unsere nächsten Spaziergänge führen.
Wohin der Wind uns treibt.
Ja, wir sind gespannt. Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Jahresausklang, alles Gute, Glück und Zufriedenheit und
und eine baldige Beendung der Pandemie.
Ja. Genau, diese. Ja, genau. Genau. Servus, Fritzi.
Edith, Papa, servus.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.in. Und abonnieren nicht vergessen.